ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Ann-Christine Schenten. Hallo. Es ist jetzt 9 Jahre her, dass ein Attentäter mit einem LKW in den Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheidplatz gefahren ist. Es gab 13 Todesopfer und sehr viele Verletzte. Der 19. Dezember ist seitdem im kollektiven Gedächtnis als Tag der Trauer gespeichert. Und am Breitscheidplatz wird der Opfer gedacht. RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war vor Ort.
Ja, in 5 Tagen ist ja Heiligabend. Das heißt, viele Menschen sind hier am Kudamm, um einzukaufen oder um einen Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt zu trinken. Das heißt, über dem Platz hängen Lichterketten, die Buden sind warm beleuchtet, es läuft Weihnachtsmusik. Also auf den ersten Blick wirkt das hier wie ein ganz normaler, ruhiger Adventsabend. Aber es gibt ja hier auf dem Breitscheidplatz auch ein besonderes Mahnmal für die Opfer des Terroranschlags vor der Gedächtniskirche, den Goldenen Riss, so heißt der, der einmal über die Stufen geht. Er soll den Riss symbolisieren, der damals bei dem Anschlag durch die Gesellschaft gegangen ist. Und hier an dem Mahnmal ist die Stimmung ja, schon eine andere. Viele Menschen haben Blumen abgelegt oder Kerzen entzündet. Viele gehen besonders langsam vorbei. Manche bleiben einen Moment ganz still stehen. Mit einigen von ihnen habe ich gerade hier gesprochen, darunter anderem mit Barbara Nissen, die vorher lange vor dem Mahnmal stand und innegehalten hat, bevor ich mit ihr gesprochen habe.
Ich habe ein Licht hingestellt. Wenn ich unterwegs bin und am Breitscheidplatz bin, gehe ich immer mal vorbei. Also bin jedes Mal wieder erschüttert. Zumal ich vor 9 Jahren einen Abend vorher hier über den Weihnachtsmarkt gelaufen bin und wirklich im Nachhinein gedacht habe, hast du einen Schutzengel gehabt.
Ja, das sagte mir eben Barbara Nissen hier auf dem Breitscheidplatz. Also wer hier etwas Zeit verbringt, merkt schnell, die Menschen beschäftigt, was hier vor 9 Jahren in ihrer Stadt passiert ist. Und das Attentat 2016 hat auch insofern noch bis heute Spuren hinterlassen, als dass hier viel für Sicherheit gesorgt wird. Es gibt also Poller und andere Absperrungen, wie man sie kennt. Die Polizei ist mit einer mobilen Wache vor Ort, Zivilstreifen gehen über den Markt und es gilt ein Messerverbot. Zeitweise soll hier über die Weihnachtszeit wohl auch Videoüberwachung eingesetzt werden. Also auch diese Maßnahmen sind direkte Folgen des Anschlags hier vor 9 Jahren.
Das war der Bericht von Felix Leitmeier vom Berliner Breitscheidplatz. Und jetzt nach Brandenburg. Und das mit einer ungewohnten Vorstellung, weil es de facto so in Deutschland einfach nicht vorkommt. Und zwar die Vorstellung, dass ein Kind vor Gericht steht. Das kommt kaum vor, weil Kinder im Strafrecht besonders geschützt sind. Was passiert aber, wenn sie zu Tätern werden und selbst brutale Verbrechen begehen? Wenn, wie 2023 in Freudenberg in Nordrhein-Westfalen, Kinder ein anderes Kind ermorden. Verurteilt werden könnten sie nur, wenn die Strafmündigkeit von bisher 14 Jahren herabgesetzt werden würde. In Großbritannien und in den Niederlanden zum Beispiel ist das so. Der Landtag in Potsdam hat sich am Freitag mit dieser schwierigen Frage auseinandergesetzt. Unser landespolitischer Reporter Martin Adam berichtet.
Lena Cottré macht sofort klar, was aus ihrer Sicht, was aus Sicht der AfD längst überfällig ist. Wenn das Strafrecht nicht so verschärft werde, dass auch Kinder unter 14 vor Gericht gestellt werden können, dann sei das kein Humanismus, dann sei das eine Kapitulation.
Die Realität ist brutal und sie wird brutaler. Kinder unter 14 begehen schwere Gewalttaten. Kinder unter 14 verletzen, verstümmeln und töten. Und unser Staat schaut zu, machtlos, sprachlos, fassungslos.
Die Strafmündigkeit, das Alter also, ab dem Kinder angeklagt und nach Jugendstrafrecht verurteilt werden können, müsse von 14 auf 12 Jahre herabgesetzt werden, hat die AfD beantragt. Dafür ist zwar der Bundestag zuständig, Brandenburg selbst kann da wenig ausrichten, aber debattiert wird dennoch.
Wer, wie Sie von der AfD, tragische und erschütternde Einzelfälle instrumentalisiert, um einfache Antworten zu präsentieren. Dem geht es nicht um Sicherheit und denen geht es auch sicherlich nicht um Opferschutz, sondern es geht ihnen dann darum, Politik auf dem Rücken von Kindern und Opfern zu machen,
sagt Tina Fischer für die SPD. Nils-Olaf Lüders, der Fraktionschef vom Koalitionspartner BSW, stimmt zu.
Der Inhaber des Lehrstuhls für Strafrecht und Kriminologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München, Ralf Köbel, weist zudem zutreffend darauf hin, und das halte ich für sehr wichtig, dass Strafen bei Kindern oft überhaupt keine Abschreckungswirkung haben.
Die CDU stellt einen eigenen Antrag und fordert, wie die AfD, die Strafmündigkeit auf 12 Jahre herabzusetzen, davor aber noch auf eine wissenschaftliche Untersuchung zu warten, die die Bundesregierung angekündigt hat, sagt Danny Eichelbaum.
Klar ist aber auch, wer glaubt, allein eine Absenkung des Strafmündigkeitsalters löst alle Probleme, der irrt. Wir brauchen einen ganzheitlichen Ansatz, frühe Prävention, starke Jugendhilfe und zugleich konsequente Sanktionen bei schweren Straftaten.
Wenn Kinder Straftaten begingen, schaue der Staat machtlos zu, hatte Lena Kotré für die AfD gesagt. Das sei ja gar nicht richtig, widerspricht Brandenburgs Justizminister Benjamin Grimm von der SPD.
Das Jugendhilfe- und Familienrecht hat hier ein breites Spektrum an Instrumenten parat. Um nur einige zu nennen, Behandlung in einem geschlossenen kinderpsychiatrischen Krankenhaus, Unterbringung in einem Heim, sozialpädagogische Betreuung oder Hilfen zur Erziehung.
Kinder stattdessen womöglich sogar ins Gefängnis zu stecken, so der Justizminister, könne das Gegenteil bewirken und Kriminalität sogar fördern. Würde man das Alter auf 12 herabsetzen, würde außerdem Jugendstrafrecht für alle Delikte gelten, auch für Kleinigkeiten. Am Ende lehnt der Landtag beide Anträge von AfD und CDU ab.
Das war der Bericht von Martin Adam. Und wir bleiben in Brandenburg. Ein Großeinsatz vieler Feuerwehren. Das ist vergangene Nacht im Kreis Oberhavel passiert. In und um Zehdenick wurde nahezu jeder Feuerwehrwagen gebraucht. Zusammen mit dem THW waren rund 100 Kräfte im Einsatz, denn es standen gleich 2 Supermärkte in Flammen. RBB24-Reporter Toni Schmidt war in Zehdenick vor Ort und hat auch mit Anwohnenden gesprochen.
Ich habe nur heute Nacht einen großen Knall mitbekommen und dass es dann angefangen hat, ja, überall Alarm, die Sirene ist angegangen und dann war ich wach, seit 1 Uhr. Man hat es gerochen, ich musste Fenster zumachen.
Sabine ist eine Anwohnerin aus der unmittelbaren Nachbarschaft und wurde wie viele Zehdenicker heute am frühen Morgen aus dem Schlaf gerissen, weil 2 Supermärkte im Westen der Stadt in Flammen aufgingen. Rewe und Aldi teilten sich unmittelbar an der B109 einen Gebäudekomplex. Das Feuer soll links bei Aldi an der Zulieferrampe ausgebrochen sein, so Einsatzleiter Gerd Lege.
Als die ersten Kräfte eingetroffen sind, war hier bereits der eine Teil vom Gebäude im Vollbrand, hat sich dann auf das gesamte Gebäude ausgedehnt. Wir haben dann einen sogenannten Vollalarm für die Stadt Zehdenick ausgelöst. Wir haben alle freiwilligen Feuerwehren in unserem Bereich hierher geholt. Das sind 11 insgesamt.
Das Feuer fraß sich durch Regalgänge. Das Sortiment von 2 Supermärkten mit Plastik- und Papierverpackung bot reichlich Nahrung für die Flammen.
Eine Rettung von dem Gebäude selber war nicht mehr möglich. Wir haben das angrenzende Autohaus gesichert, weil der Funkenflug und die Hitze waren doch so stark, dass wir davon ausgehen mussten, dass uns dort der Brand außer Kontrolle gerät und das Autohaus noch mit in Mitleidenschaft gezogen wird.
Die Backsteinmauern des Flachbaus stehen noch. Inneneinrichtungen Sortiment sind nur noch ein schwarzer Ascheteppich, den das THW jetzt rausbaggert. Kurz vor den Feiertagen ist das Feuer in 2 Supermärkten ein Einschnitt in die fußnahe Versorgung der Zehdenicker.
Es waren die nahegelegensten Einkaufsquellen. Wir haben hier sehr viele ältere Menschen, die auf diese beiden Geschäfte angewiesen waren. Das nächste ist erst, ich weiß nicht wie viel Meter runter, Lidl. Und da kriegst du auch nicht alles.
Die Supermärkte sollten morgen ohnehin ihren letzten Verkaufstag haben, danach schließen. Ein Abriss des Gebäudes stand zur Debatte und das Feuer kam dem jetzt zuvor. Brandexperten der Kriminalpolizei Oberhavel sind dabei, die Ursache des Feuers zu ermitteln.
Großbrand 2 Supermärkte in Zehdenick. Toni Schmidt hat berichtet. Wir bleiben in Brandenburg und beschäftigen uns mit einer scharfen Forderung, die von Gegnern der aktuellen Asylpolitik immer wieder lauter wird. Und zwar fordern sie, dass mehr gearbeitet wird statt rumgesessen. Mehrere brandenburgische Landkreise haben darauf jetzt reagiert und sogenannte Arbeitsgelegenheiten mancherorts auch eine Arbeitspflicht für Asylbewerber beschlossen. Auch der Landkreis Potsdam-Mittelmark. Bezahlt werden sie mit 80 Cent pro Stunde als Aufwandsentschädigung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Doch wie gut funktioniert das Modell in der Praxis? RBB-Reporterin Jacqueline Pivon berichtet.
Fegen, Laubhaken und auch mal Busse reinigen. Das ist der Arbeitsalltag von Sali Adikalal beim kommunalen Busunternehmen Regiobus Potsdam-Mittelmark. Er ist Asylbewerber und hat eine der sogenannten Arbeitsgelegenheiten, die der Landkreis geschaffen hat. 3-mal pro Woche arbeitet Sali jeweils 3 Stunden.
Ja, diese Arbeit gefällt mir. Wirklich sehr gefällt mir. Ich möchte jeden Tag kommen arbeiten.
Bezahlt wird er mit 80 Cent pro Stunde, eine Aufwandsentschädigung. Finanziell lohnt es sich kaum, aber Salih Adikalal hofft so, bessere Chancen auf einen richtigen Job zu haben und die Arbeitswelt in Deutschland besser kennenzulernen.
Ich habe eine Familie. Ich muss arbeiten. Ich gucke um meine Familie. Ich möchte nicht bleiben zu Hause.
Weil sein Asylverfahren noch läuft, kann er keinen richtigen Job annehmen. Der Landkreis Potsdam-Mittelmark hatte im März beschlossen, bis Ende des Jahres 200 solcher Arbeitsgelegenheiten zu schaffen, in Kommunen und kreiseigenen Betrieben. Tatsächlich besetzt sind bislang 40 Stellen, also nicht einmal ein Viertel. Der Aufwand für die Kommunen und Betriebe ist hoch, bestätigt Bernd Schade vom Landkreis.
Wir reden von Menschen, die in der Regel nicht gut Deutsch sprechen und natürlich die ganzen Geflogenheiten in der deutschen Arbeitswelt so nicht kennen. Insofern benötigt es schon eine gewisse Betreuung und Begleitung, gerade am Anfang.
Trotzdem wertet der Landkreis das Projekt als Erfolg und hofft, im kommenden Jahr weitere Stellen mit Asylbewerbern besetzen zu können.
Das war RBB-Reporterin Jacqueline Pivon.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Ina Tschitschikowski. Tanzen ist die Leidenschaft von Vanessa Schimmelfeder. Die 32-Jährige ist eine Dancefluencerin. Das heißt, sie tanzt auf der Bühne und gibt Unterricht an der Tanzakademie und sie ist auch auf Social Media mit Tanzvideos sehr aktiv. Die Potsdamerin möchte Lust auf Bewegung machen. Man merkt, dass sie das, was sie macht, sehr liebt und lebt.
Ich möchte Leute einfach gerne anstecken zum Tanzen und deswegen versuche ich die Energie, die es mir gibt, auch rüberzubringen.
Wir sind in der Potsdamer Tanzakademie Erxleben verabredet. Gleich startet der Heels Dance Kurs. Vanessa Schimmelfeder und ihre Schülerin schnüren gerade ihre knöchelhohen High-Heel-Stiefel, denn getanzt wird auf 12 cm hohen und sehr dünnen Absätzen.
1, 2, 3, 4.
Ihr Training ist eine Kombination aus Tanz und Fitness, Aerobic und Pilates. Ihr Kurs? Restlos ausgebucht.
Der Arm führt weiter, linke Hand kommt dazu. Du kannst dich im Tanz gleichzeitig finden und verlieren. Und ich glaube, das ist für mich so das, was Tanzen ausmacht.
Und genau das ist sie, diese fast magische Energie, die aus Leidenschaft entsteht. Auch Tanzschülerin Lysanne hat sich davon anstecken lassen.
Wenn man sie beobachtet beim Tanzen, dann weckt das Emotionen und das gibt einem einfach das Bedürfnis, auch in die Richtung zu kommen. Sie bildet ein großes Vorbild für so viele Leute.
Das zeigt auch ihr großer Erfolg in den sozialen Medien. Auf TikTok, Instagram und YouTube zeigt sie ihre Tanzworkouts oder Balletttraining mit ihren Trainingsgruppen. Oder allgemein die Schönheit des Tanzes an schönen Orten. Über 300.000 Follower hat sie allein auf ihrem Instagram-Kanal Vanessa Dance Workout. Ein Video wurde sogar über 9 Millionen Mal geklickt. Videodrehs für den Instagram-Kanal, Tanzkurse, eigenes Training und ein Vollzeitjob als Social-Media-Managerin für ein Fotografieunternehmen. Die 32-jährige Vanessa ist ein Energiebündel.
Klar, ich arbeite halt auch dann am Wochenende. Also es ist nicht so, dass ich halt einen Montag-bis-Freitag-Job habe. Dann werden halt am Wochenende die Videos vorgeschnitten, eingeplant und gehen dann online.
Geboren in den USA, besucht sie mit 3 Jahren zum ersten Mal ihren Ballettunterricht. Ihr Vater arbeitet damals bei der Bundeswehr, daher zieht die Familie oft um. Nach Amerika folgt Nordrhein-Westfalen, England und schließlich Potsdam. Da ist sie 13 Jahre alt und trainiert nach der Schule in der Tanzakademie Erxleben. Ihr Ziel? Sie will Profi werden, doch es kommt anders.
Ich habe mit 19 meinen Papa verloren, sehr unerwartet. Und das war quasi in dem Jahr, wo ich mein Abitur gemacht habe hier in Potsdam, eigentlich mich ein Jahr vorbereiten wollte auf Vortanzen. Dann habe ich aber gesagt, also ich konnte es einfach nicht, ich konnte nicht von hier weg.
Vanessa studiert in Potsdam Kunstgeschichte und Tanzwissenschaft. Ihre neue Vision?
Mehr Menschen vom Tanz zu begeistern, das wäre eine Vision. Über die Grenzen hinaus von Potsdam.
Demnächst will Vanessa Schimmelfeder ihre Kurse auch online anbieten. Ihre Liebe zum Tanz, ihre Energie auf diese Weise weitergeben.
Und das war auch der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. 2 Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.